Der Ursprung war eigentlich eine Infektion. Ich konnte auf einmal, also eigentlich innerhalb von wenigen Stunden nicht mehr aufstehen, nicht mehr laufen, gar nichts mehr, war vollkommen schwach, hatte einen ganz hohen Blutdruck. Frau Datter, es tut uns mächtig leid. Sie sind eigentlich top gesund, nur Ihr Motor hat versagt. Diesen Satz werde ich mein Leben lang natürlich nicht vergessen. Es musste mir ein Herzunterstützungssystem eingepflanzt werden, um überhaupt zu überleben. Da stand dann so weitestgehend fest, ich sollte mich mal mit dem Gedanken einer Herztransplantation beschäftigen, weil es dann absehbar war, dass ich also mein eigenes Herz nicht mehr erholen würde. Und dann bin ich auf diese Warteliste gekommen.
Vanares Datter, Empfängerin eines Spenderherzens.
Ich weiß jetzt, wie schnell es gehen kann, dass man auf der anderen Seite steht des Lebens. Also mir ist jetzt nicht bewusst, da ist jemand gestorben und ich habe das Herz, ja, sondern mir ist eigentlich ganz doll natürlich jetzt bewusst, was es eigentlich bedeutet, wenn sich ein Mensch für die Organspende entscheidet.
Die Transplantation von lebenden Organen, gewonnen von hirntoten Spendern, ist eine der großen Fortschritte der Medizin in den letzten 50, 60 Jahren.
Professor Roland Hetzer, führender Herzchirurg in Europa, Leiter des Deutschen Herzzentrums Berlin.
Diese Organtransplantation hat nicht nur sehr vielen lebensbedrohten Menschen Leben gerettet oder aber ihnen wieder hohe Lebensqualität vermittelt, sondern sie hat auch die gesamte Medizin in vielerlei Hinsicht stimuliert.
Transplantationen. In Deutschland werden jährlich an die 4000 Organe verpflanzt. Gleichzeitig warten 12.000 Bedürftige auf ein passendes Spenderorgan. Seit dem Organvergabeskandal von 2012 ist das Image der Branche angeschlagen. Zu viel Unklarheit herrscht über die Einzelheiten des Transplantationsalltags. Ist dem Laien überhaupt ein tieferer Blick in diese hochsensible Thematik zuzumuten? Schreckt die detaillierte Kenntnis der Vorgänge den Menschen, selbst zum Spender zu werden?
Die Organtransplantation, so wie wir es heute betreiben, krankt, wie ich schon sagte, am Mangel an Spenderorganen.
Das ist immer mein zweiter Geburtstag, da sitzen wir hier in der Familie zusammen.
Wir sind auf hirntote Spender angewiesen. Dieses wird immer ein Diskussionspunkt bleiben, weil es eben mit dem Tod eines Menschen zu tun hat, den ja keiner von uns wirklich letztlich begreifen kann.
Von einem Koordinator der Deutschen Stiftung für Organtransplantation, der DSO, werde ich Gelegenheit erhalten, den Prozess einer Transplantation zu begleiten. Doch zunächst heißt es natürlich warten.
Mors Kerta, Hora Incerta.
Der Tod ist bekannt, nicht aber seine Stunde.
Denkt dran, beschäftigt euch einfach damit, sprecht in der Familie, sagt, was ihr mal selber wollt, wenn ihr sehr krank seid oder wenn es einen Unfall gibt oder. Weil ich das selber erlebt habe.
Denn niemand weiß, wer wann stirbt.
Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode.
11.14 Uhr. Ich habe jetzt den Anruf bekommen, dass von einem mir nicht bekannten Mann oder einer Person der Hirntod festgestellt worden ist. Ab jetzt läuft eine gnadenlose Uhr. Mir ist etwas mulmig zumute. Eine Todesnachricht eines Fremden, die mich berührt, als würde ich ihn kennen. Ich mache mich jetzt auf den Weg.
Wir gehen davon aus, dass die menschliche Persönlichkeit mit einer intakten Gehirnfunktion zu tun hat oder diese voraussetzt. Wenn das Gehirn vollständig nachweislich zerstört ist, dann kann man von dem Organismus nicht mehr als von einem lebenden Menschen sprechen. Denn ohne Hilfsmittel würde ja sofort alles zusammenbrechen. Ohne Beatmung, ohne kreislaufstützende Medikamente würden auch die übrigen Funktionen sofort zusammenbrechen. Und insofern denke ich, bin ich überzeugt davon, dass es völlig gerechtfertigt ist, den Todeszeitpunkt eines Menschen mit dem Aufhören seiner Hirnfunktionen gleichzusetzen.
Eine Hirntoddiagnose ist die Voraussetzung für eine Organtransplantation. Sie umfasst umfangreiche Untersuchungen des Gehirns durch zwei unabhängige Neurologen. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer stellte hierzu fest:
Der Hirntod wird definiert als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. Dabei wird durch kontrollierte Beatmung die Herz- und Kreislauffunktion noch künstlich aufrechterhalten.
Sobald die Hirntoddiagnose erstellt ist und eine Einwilligung zur Organspende vorliegt oder Angehörige die Bereitschaft des Patienten bezeugen, nimmt ein Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der DSO, seine Arbeit auf.
13.50 Uhr. Ich habe jetzt das Unfallkrankenhaus erreicht. Hier ist der Organspender vor einer Woche eingeliefert worden. Das Transplantationsgesetz von 1997 schreibt eine strikte Trennung von Organspende und Organempfänger vor, weshalb ich sämtliche Menschen, denen ich ab sofort begegne, anonymisieren werde. Ich rufe jetzt den Koordinator der DSO an, der mich am Eingang abholen wird.
Der Koordinator bringt mich zur Intensivstation, auf der der Organspender noch liegt.
Und Sie sind von der DSO?
Ganz genau. Die Angehörigen sitzen jetzt noch im Zimmer. Ich weiß nicht,
ja, das ist auch ein bisschen unpassend, oder?
Ja, ich könnte ja noch mal fragen, ob die mit uns reden möchten.
Die Angehörigen haben der Organspende zugestimmt. Sie haben die Absicht des Verstorbenen bestätigt, sich im Falle seines Todes als Organspender zur Verfügung zu stellen. Der Stationsarzt erzählt mir von diesem Mann und seinem Unfall. Er war gestürzt und dabei hart mit dem Kopf aufgeschlagen. Eine Hirnblutung verursachte eine sofortige Bewusstlosigkeit.
Der Patient ist dann über den Rettungsdienst bodengebunden ins Unfallkrankenhaus gebracht worden. Dort in der Initialdiagnostik schon ein linkshemisphärielles, aber doch letztendlich über beide Hemisphären reichendes schweres Subduralhämatom und ein GCS von 3 von Anfang an. Letztlich in der Rettungsstelle schon so eine halbe Stunde nach Diagnostik kaum noch Operabilität gegeben. Da wurde noch mal kurz darüber diskutiert, ob man es doch machen sollte, weil Hirnstammreflexe verhalten vorhanden waren. Hat sich dann aber doch fulminant verschlechtert. Und wir haben ihn jetzt letztlich die letzten 5 Tage soweit konditioniert, dass wir ihn jetzt sozusagen ein bisschen freigegeben haben.
Der Koordinator führt noch ein kurzes Gespräch mit den Angehörigen. Sie haben keine weiteren Fragen.
14.30 Uhr. Wir betreten das Zimmer des Hirntoten.
Da spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf.
In dem Bett liegt ein Mann im mittleren Alter, scheinbar schlafend. Sein Brustkorb hebt und senkt sich. Um ihn herum zahlreiche Apparaturen und Monitore der Intensivmedizin. Er wird oral intubiert. Der Schlauch des Tubus wird direkt zum Beatmungsgerät. Durch seine Nase läuft eine Magensonde, mit der er künstlich ernährt wurde. Verschiedene Kabel verbinden seinen Körper mit einem EKG. In der linken Beinarterie wird der Blutdruck gemessen. Ein zentraler Venenkatheter steckt im linken Oberschenkel, über den der Mann mit Medikamenten versorgt werden kann. Vor einer Minute bewegte sich der Mann plötzlich. Sein linker Unterarm zuckte.
Das Lazarus-Phänomen. Bei hirntoten Patienten kann es zu plötzlichen Bewegungen der Arme, der Beine und des Rumpfes kommen. In der Haut zum Beispiel sind nach wie vor aktive Nervenenden, deren Signale das Rückenmark zeitweise und willkürlich zu ungerichteten Bewegungsimpulsen verarbeitet.
Der Anblick eines sich bewegenden Hirntoten ist gewöhnungsbedürftig. Gibt es vielleicht doch noch etwas, was er empfinden kann?
Es hat nichts damit zu tun, dass ein Hirntoter irgendwie Schmerzen empfinden könnte. Er kann überhaupt nichts empfinden. Es funktioniert, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann hat er als Mensch aufgehört zu existieren.
Ich beschließe, dem Toten einen Namen zu geben. Lazarus, den, so steht es zumindest in der Bibel, Jesus von den Toten auferstehen ließ. Der Koordinator erklärt mir die Lazarus bevorstehende Reise.
Die Therapie mit dem Tod ändert sich, weil wir behandeln jetzt keinen Menschen mehr, wir behandeln Organismus, wir behandeln Organe. Wir wollen Organe möglichst gut durchbluten und möglichst gut mit Sauerstoff versorgen. Und der Organismus merkt natürlich, dass es ein abgestorbenes Organ gibt, das Gehirn.
Die Zellen schütten Interleukine aus, die eine Autoimmunreaktion hervorrufen. Eine Reaktion des Körpers gegen sich selbst.
Und um die zu stoppen, geben wir jetzt bestimmte Medikamente. Und zwar in Dosen, die es kein normaler lebender Mensch bekommen würde. Jetzt müssen wir massiv Flüssigkeit geben. Und zwar alles andere, nur nicht mit Natrium. Also geben wir die Zuckerlösung, wo kein Natrium drin ist. Das heißt aber bald hat er so einen hohen Zucker, dass wir mit Insulin dagegen kämpfen müssen.
Die andauernde Frage des Laien, ob es doch versteckte Empfindung geben könnte. Das mantrahafte Erinnern, dass die am Vormittag stattgefundene Hirntoddiagnose das alles ausschließt. Schmerz, Empfindung, Wahrnehmung. Das Gehirn ist so hinreichend geschädigt, dass es auf keinerlei Impulse mehr reagiert.
Jetzt nehme ich Blut ab und zwar geht das an verschiedene Labore. Hier wird bestimmt der virologische Status, die Blutgruppe wird bestimmt. Und es wird eine Gewebetypisierung gemacht, eine HLA-Typisierung, ein Humanleukozyt-Antigen. Das auf dem 6. Chromosom sitzt die Information, wie sind die Zellen aufgebaut. Das wird bei den Spendern untersucht und alle möglichen Empfänger im Eurotransplantbereich.
Eurotransplant. Mit Sitz in Holland ist die Schnittstelle zur Vermittlung von Organspenden. 8 Länder sind direkt daran beteiligt. Dazu steht man noch mit weiteren europäischen Verbundnetzen im Austausch.
Die kommende Organspende von Lazarus ist dort bereits angekündigt. Und Eurotransplant wartet auf das alles entscheidende Datenpaket, für das nun weitere Untersuchungen vom Koordinator vorgenommen oder eingeleitet werden.
Ziel ist es, die einzelnen Organe auf ihre Transplantationswürdigkeit zu beurteilen. Ein Ultraschall der Bauchorgane, Niere, Herz, Leber und Pankreas wird vorgenommen. Eine Bronchoskopie wird durchgeführt.
16.30 Uhr. Wir schieben Lazarus durch das kafkaeske System des gigantischen Klinikkomplexes. Mit seinen Fahrstühlen, Gängen, Schleusen und Abbiegung. Lazarus liegt in seinem Bett, nach wie vor intubiert und versorgt. All das ist mir inzwischen vertraut. Unfassbar, wie schnell man sich an extreme Zustände gewöhnt.
Wir sind jetzt mit dem potenziellen Organspender in den Linksherzkatheter gefahren oder in die Koronarangiographie. Das ist eine Herzkatheteruntersuchung, um die Blutgefäße, die das Herz versorgen, darzustellen. Wir wollen gucken, ob die herzversorgenden Gefäße, Arterien, Koronarien, Engstellen oder Auffälligkeiten haben, die krankhaft sind.
Durch Lazarus' linke Beinarterie wird ein Katheter bis in sein Herz geschoben. Durch den Katheter wird ein Kontrastmittel gespritzt. Ein mannshoher Röntgenmast kreist anschließend über Lazarus. Auf den Monitoren kann man schließlich die Herzkranzgefäße sehen. Die Daten werden aufgezeichnet. Okay. 20.30 Uhr. Zurück auf der Intensivstation. Sämtliche Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Der virologische Status ist gut. Und die Untersuchungsergebnisse werden in die Datenbank von Eurotransplant eingegeben.
Eurotransplant katalogisiert nun die anonymen Datensätze der Organe und gleicht sie mit den Wartelisten für passende Empfänger in den verschiedenen Transplantationszentren ab. Entscheidend sind Blutgruppe, Größe und Gewicht, sowie die genetische Typisierung, um das Abstoßungsrisiko des Spenderorgans auf Empfängerseite so gering wie möglich zu halten. Für jedes Organ, das Lazarus spendet, entsteht so eine eigene aktuelle Warteliste. Telefonisch erkundigen sich die Kliniken dann nach dem jeweiligen Organ und den logistischen Details.
Bisher ist nur was klar.
dass Berlin das Herz akzeptiert hat.
Ja, guten Tag, hier von der Uni Jena. Wir würden es akzeptieren. Ich wollte mal fragen, wann der Schnitt ist.
Sie würden was akzeptieren?
Die Leber.
Die Leber, okay. Ja, das hängt jetzt von der Lungenvermittlung ab. So wie ich weiß, wo die Lunge hingeht, würde ich den Schnittzeitpunkt ansetzen.
Lazarus liegt vor mir. Die Atemmaschine tut das ihre. Alles scheint normal.
Und der Patient hat?
1,4.
Was würde er wohl sagen, wenn er uns hier sehen könnte?
Und die GPT?
Ist 1,6 Mikrograd.
Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Da spricht Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Dass die Teams circa um 4 Uhr in der Nacht am Tisch sein sollen.
Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.
1.37 Uhr. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Währenddessen ist die Vermittlung abgeschlossen. Es geht zum Operationssaal.
Die Leber ist jetzt schon vermittelt?
In Leipzig.
Das heißt, wer auch immer die Leber kriegt, der wird gerade geweckt?
Nee, der wurde schon gefragt. Die können nur akzeptieren, wenn die auch mit dem Empfänger gesprochen haben und auch den entsprechend aufgeklärt haben. Der muss zustimmen, erst dann dürfen die eigentlich akzeptieren.
Das spielt natürlich in erster Linie das Vertrauen eine enorme Rolle. Also das habe ich noch nie in meinem Leben so empfunden, wie man zu anderen Menschen ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Also dass man wirklich sagt, man ist ja jetzt abhängig, ne? Von den Ärzten, von den Schwestern, von den Operateuren. Morgens um 3:30 kam dann die Schwester, die Dienst hatte, und sagt: Frau Tata, unser Telefon hat geklingelt und es geht jetzt los.
Überall sind gleich Teams immer Standby, können aktiviert werden, also OP-Teams.
Ja.
Also da gibt es ja Bereitschaftsdienste, so wie wir das auch haben. Und die werden dann angerufen und sagen, ihr müsst jetzt kommen oder sie haben akzeptiert. Meistens sind ja auch die akzeptieren, die Dienst haben, Transplanteure.
Weit nach Mitternacht. Gescharterte Flugzeuge starten in Hannover, München und Freiburg. In ihnen sitzen die Transplanteure für die jeweiligen Organe. Nur Lazarus' Herz wird in Berlin bleiben.
Ja, bitte.
DSO?
Ja.
1.50 Uhr. Im Umlagungsraum, vor dem OP. Lazarus wird aus seinem Bett auf die Lafette umgebettet. Die Lafette ist der OP-Tisch. Jeder vielgenannte Tisch, an den nun das Basisteam herantreten wird. Das Basisteam, bestehend aus 2 Bauchchirurgen und 2 Operationsschwestern, bereitet die Operation vor. Lazarus wird in die Mitte des Raumes geschoben. Auf eine Ablage am Fußende des Operationstisches werden zahlreiche Instrumente drapiert. Eine Materialschlacht steriler Werkzeuge und Hightech. Berge von Verpackungsmüll entstehen und werden entsorgt. 3.05 Uhr. Das Basisteam arbeitet sich geschmeidig zu. Lazarus wird rasiert. Ein grünes Tuch bedeckt ihn. Lediglich Brust- und Bauchbereich liegen frei. Die Öffnung des Körpers beginnt. Ein Laserskalpell wird angesetzt. Sehr stark ist der Geruch von verbranntem Fleisch.
Jesus kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor.
4.07 Uhr. Inzwischen ist der Schnitt in den Körper gut 5 cm tief.
Jesus sprach: Hebt den Stein weg.
Der Schnitt geht durch den gesamten Oberkörper, von unterhalb des Kehlkopfes bis zum Schambein.
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg.
Vorsicht! Achtung, spritzt vielleicht.
Das Brustbein wird mit Hammer und Knochenmeißel in der Mitte durchtrennt. Der Brustkorb wird auseinandergezogen und die Öffnung mit großen Abstandshaltern fixiert. Der Blick auf die Organe wird frei. Die Lunge hebt und senkt sich. Das Herz pumpt. Der Organismus funktioniert nach wie vor als Ganzes. Ich werfe flüchtige Blicke. Nach und nach gewöhne ich mich daran. Jetzt werden die Organe freisetziert, vom Gewebe getrennt. Der leitende Chirurg hebt die Leber an. Darüber schlägt das Herz. Uhr 30. Die Transplanteure des Deutschen Herzzentrums treffen ein.
Nach ersten Checken des Spenderherzens werden wir mit unseren Kollegen im Deutschen Herzzentrum sprechen, so dass, wenn nichts dagegen spricht, der Empfänger schon narkotisch eingeleitet wird.
Es war mir schon bewusst, dass es auch schief gehen kann.
Sobald wir das Organ herausgenommen haben, dann schon die Operation vor Ort beginnt.
Die Tränen sind ein bisschen gelaufen, ja, na klar, weil das ist schon so eine innere Anspannung, die ist natürlich schon da. Dann wird man eingesalbt mit so einer Tinktur. Und das Einzige, was mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ich habe mächtig gefroren.
Ich kann einmal das Herz angucken, damit genau. Sie grünes Licht geben können.
Genau, weil wir haben eine Rätsel.
Jetzt tritt der Chirurg vom Herzzentrum an den Tisch und überprüft das Herz. Ich stehe am Kopfende. Aus dem Gewühl von Decke und Absperrplane schauen die Haare von Lazarus heraus. Der Chirurg der Herzklinik hat das gelbfettige Herz in Augenschein genommen und beurteilt mit: kann man nicht meckern. Lazarus' Herzschlag geht jetzt sehr schnell.
Welche Ursachen kann das haben?
Die manipulieren, gerade am Herz. Die sind dran und darauf reagiert die Erregungsleitung. Also die haben das Herz ja in der Hand gerade.
Mhm. Darauf reagiert das Herz, ja.
4.50 Uhr. Nach und nach treffen die anderen Spezialisten ein.
Guten Morgen.
Willkommen.
Jetzt wird es ein bisschen hektisch, weil jetzt der Moment kommt, wo alle die Perfusionsflüssigkeit vorbereiten. Es muss alles möglichst luftleer sein, damit das Blut ersetzt wird durch Perfusionsflüssigkeit und nicht durch Luft, weil das zu Embolien führen könnte.
Die bereiten das jetzt alle so weit vor, bis ihre Systeme mit dieser Flüssigkeit gefüllt sind und werden dann auf ein gemeinsames Signal hin die Perfusion starten.
Sag mir, falls läuft gut. Okay. Sag mir weiter, falls läuft. Ne?
Ja. Ich bevor ich geklemmt habe, rausgerutscht.
Ja, ich kann es ja mit dir mal erzählen. Läuft gut, oder?
Das Blut fließt langsam aus dem Körper und wird durch eiskalte, organerhaltende Perfusionsflüssigkeit ersetzt. Lazarus' Bauchraum läuft voller Blut und wird abgesaugt. Es ist der Moment, wo der Organismus von Lazarus in seiner Einheit aufgelöst wird.
Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht: Löst die Binden und lasst ihn gehen.
4.50 Uhr hier oben.
Nacheinander werden die Organe von den für sie zuständigen Teams vorsichtig entnommen.
Ich hatte gerne eine Pinzette auf.
6.10 Uhr. Die Organe werden gewaschen, gewogen und genauestens betrachtet, bevor sie in Tüten mit eisgekühlter Perfusionsflüssigkeit verpackt werden.
Ich brauche kurz die Kanüle.
Die Tüten werden in Thermostattaschen hineingelegt und die Teams machen sich auf den Weg zurück in ihre Herkunftskliniken.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Danke.
Es ist jetzt 6.30 Uhr. Es wird nochmal der Blick frei auf den Schädel. Und die Hautfarbe hat sich deutlich geändert. Sie ist aschfahl, leicht grünlich. Ein schrecklicher Anblick. Sein Gesicht hat den Ausdruck einer gewissen Erleichterung. Der Mund ist leicht geöffnet. Er liegt da, die Arme ausgebreitet, festgeschnallt, wie ein Gekreuzigter. Längst ist das Leben aus ihm entwichen. Langsam fahre ich mit dem Auto nach Hause. Dreimal glaube ich, in den Gesichtern fremder Menschen das Gesicht Lazarus zu erkennen. Ich erschrecke zutiefst. Wohin seine Reise jetzt wohl geht? Dank seiner Organe werden andere Menschen weiterleben können. Sie liegen gerade jetzt auf einem Operationstisch und bekommen seine Organe eingepflanzt. Später werden sie aufwachen und mit ihnen ein Teil von Lazarus.
Diese Ruhe, die dann auf einmal war, das war eigentlich so das Erste, was ich wahrgenommen hatte. Das ist ruhig. Ich habe dieses Herz, von wem das nun auch immer ist, sofort angenommen. Ich habe immer gesagt, mein Herzchen, habe immer die Hand drauf gehalten. Ja, und das ist eben bis heute so geblieben, es ist mein Herzchen. Also ich spreche auch mit meinem Herz.
Lazarus. Ob ich selbst eine solche Reise antreten möchte? Ich bin mir nicht sicher. Die Nacht steckt mir noch in den Knochen. Ausgerechnet mein Herz sagt Nein und ausgerechnet mein Hirn sagt Ja. Seit Urgedenken stemmt sich das Leben gegen den Tod. Und ohne Wissenschaft und Medizin würden wir heute noch mit 30 Jahren sterben. Fragen umkreisen mich. Wird das Organ den Empfänger mental verändern?
Ja, ich glaube, also diese Frage ist immer gestellt worden, ja? Ob Eigenschaften des Spenders auf den Empfänger übergehen.
Manche sagen ja, man übernimmt dann irgendwas oder...
Ich glaube, das muss man gerade verneinen, ja?
Also kann ich einfach hierzu gar nichts zu sagen. Ich bin immer noch ich.
Da sehen Sie, das Herz wird bei der Transplantation vom Nervensystem des Spenders abgetrennt und wächst nicht mit dem Nervensystem des Empfängers wieder zusammen. Es bleibt denerviert. Das heißt, es hat keine Verbindungen zum Nervensystem des Empfängers.
Man weiß ja auch eigentlich jetzt gar nichts von dem anderen. Und ich weiß ja gar nicht, ob es ein Mann war oder ob es eine Frau war. Wenn ich manchmal irgendwas lese oder irgendwas höre oder irgendwo einen schlimmen Unfall höre eben, dann kommt es schon so ins Bewusstsein. Seit dem zweiten Geburtstag ist es auch so, dass ich dann morgens wirklich eine Kerze anzünde. Die bleibt. Die brennt den ganzen Tag.